eine Leiter, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Mobilen.
Sagt Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist und dir heute wieder Zeit nimmst für ein bisschen Hi Baby. Ich bin Isa und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Es geht ganz viel um Neurodivergenz und es geht ganz viel darum, wie ich es schaffe, als Mama in all diesem Chaos und Stress meine innere Balance zu halten, sie wiederzufinden, das Leben zu genießen und mit Humor zu nehmen, aber eben auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste mit euch sprechen möchte. Was mir immer total am Herzen liegt, ist euch zu zeigen, hey, auch wenn es manchmal im wuseligen Alltag ein bisschen untergeht, ist unser Leben doch im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön, oder? Und der Hi Baby Podcast soll unser Ort sein, an dem wir uns miteinander verbinden, wo wir merken, hey, hier werden wir verstanden, hier gibt's ganz viele, denen geht's genauso wie uns. Wir können uns hier gemeinsam unterstützen, Kraft tanken. Ich hoffe, ihr bekommt immer wieder gute Laune hier im Hi Baby Podcast. Das Ziel ist für mich einfach, unser Leben vor allem mit Neurodivergenz so richtig durchzurocken. So schön, dass du zuhörst bei der heutigen Folge und das ist sozusagen Teil 2 der Diagnosefolge, der Folge meiner eigenen Diagnose, meiner eigenen ADHS-Diagnose. Ich habe letzten Sonntag eine Podcast-Folge gemacht, in der ich euch von meiner ADHS-Diagnose erzählt habe und habe dann schon angekündigt, dass ich für den Fall, dass es dementsprechend Rückfragen gibt, noch eine Q&A-Folge hinterher schiebe, weil ich euch ja auch schon recht gut kenne inzwischen. Und ja, ihr habt eine Flut an Nachrichten geschickt. Das ist wirklich total berührend gewesen, für mich auch zu lesen, ja, wie sehr euch die Folge gefallen hat, wie gut sie euch getan hat, wie viele von euch sich dafür bedankt haben. Es war super schön zu lesen. Vielen Dank für alles schöne Feedback. Und weil ihr so viele Rückfragen hattet, gibt es jetzt heute die Q&A-Folge, in der ich versuche, auf möglichst viele eurer Fragen in Bezug auf meine ADHS-Diagnose nochmal einzugehen. Und wie immer, bevor wir loslegen, gibt es einmal den gemeinsamen Check-in. Das heißt, wenn du gerade die Möglichkeit hast und nicht Auto fährst, schließ doch mal kurz die Augen. Fahr mal ein paar Stufen runter. Meistens schlittern wir so ziemlich mit Vollgas durch unseren Alltag. Und jetzt ist gerade der Moment, an dem du mal die Geschwindigkeit drosseln darfst, vielleicht sogar mal auf Pause drücken darfst, die Augen zumachen darfst, deinen Atem beobachten darfst. Hör mal in dich rein. Wie geht's dir im Moment? Was ist so da? Wie fühlst du dich? Und es ist wichtig, dass du das total neutral machst. Ohne es zu bewerten, ohne direkt irgendwelche Ideen dazu zu haben. Warum? Weshalb? Was könnte helfen? Sondern wirklich einfach mal so beobachten, so als würdest du auf einer Wiese liegen und die Wolken beobachten, die am Himmel vorbeiziehen. Kannst du dir vorstellen, dass jede Wolke ein Gedanke ist und du einfach da liegst und diese Gedanken beobachtest und schaust. So sieht's also gerade aus in mir. Das ist so wertvoll. Wenn du magst, leg mal eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen unteren Bauch und verbinde dich für 1 bis 3 Atemzüge mit deinem Körper. Atme tief ein in den Bauch. Halt mal kurz die Luft an und dann tief und vollständig aus. Mach das gerne noch 2-3 Mal, so wie es sich für dich gerade gut und richtig anfühlt. Und ich erzähle dir kurz, wie ich gerade da bin. Ich bin total auf Koffein gerade, Koffeindroge. Ich habe mich heute früh mit unserer Nachbarin getroffen, zum ersten Mal. Kennt ihr das? Wir wohnen auch in so einem Mehrfamilienhaus und ich habe so viele nette Nachbarn und wir würden uns alle so gern irgendwie häufiger mal treffen und sehen. Und ich habe so bestimmt mit 4 Mamas ein Kaffee-Date offen, hier so aus der Nachbarschaft, wo es heißt, ja, komm, wir treffen uns einfach mal morgens für eine halbe Stunde auf einen Kaffee. Und ich habe mich heute bei einer getroffen auf einen Kaffee und der war so heftig stark, dass ich mich voll auf Droge fühle. Ich bin so richtig druff auf Koffein. Ja, so bin ich da, ne? Passt hier zu der Podcast-Folge. In diesem Sinne, lasst uns direkt hier einmal reinhüpfen. ADHS Q&A. Oh, boah, es ist echt sehr berührend gewesen für mich, euer ganzes Feedback zu lesen. Wirklich. Sehr berührend. Oh, ich scroll hier mal hoch. Ich musste dann, ja, ich habe wirklich es leider nur geschafft, mir so ein paar rauszupicken, weil ihr kennt mich, es ist immer stressig und es ist immer zu wenig Zeit für alles. Und ich konnte leider nicht alle Nachrichten lesen. Es waren so, so viele. Und ich möchte euch sagen, ich werde sie noch lesen, wenn jetzt über die Tage, wir haben jetzt ja auch Herbstferien kommende Woche, und noch mal reinschauen. Aber danke für das schöne Feedback tatsächlich, das von euch dazu gekommen ist. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Hi Isa, ich habe mir jetzt gerade zum 2. Mal deine letzte Podcast-Folge zu deiner ADHS angehört und habe mir erstmal das Hirngespinste-Buch bestellt. Das habe ich in der Podcast-Folge hervorgehoben. Das war so bei mir der Anstoß. Ich habe dieses Buch gelesen, habe dann gemerkt, wow, das bin ja ich. Genau, ich habe mir erstmal das Hirngespinste-Buch bestellt, weil ich erstaunlich viel bei mir selbst entdeckt habe. Ich wäre niemals im Leben darauf gekommen, dass das ADHS-Symptome sein könnten. Bevor ich jetzt aber den Gedanken vertiefe, hätte ich 2 Fragen. Erstens, sind die Symptome stärker bzw. anders geworden, seitdem du Mama bist? Also Vergesslichkeit zum Beispiel ist ja so ein typisches Mom-Brain-Ding, aber auch viele andere Dinge, die durch den Mental Load und die wenige Zeit einfach erst zum Vorschein gekommen sind. Das ist eine Frage, die haben mir ganz viele von euch gestellt. Und es ist auch gar nicht so verwunderlich, dass ihr mir die stellt. Ihr seid schließlich alle extrem kluge Menschen. Das ist tatsächlich so ein ganz häufiges Bild oder das, vielleicht ist Bild das falsche Wort. Das ist so ein häufiges Muster. Und da gibt es tatsächlich auch ein Buch dazu, das ich euch in diesem Rahmen auch gerne empfehlen möchte. Chaos, Kinder und Konfetti heißt das von Natalia Lamotte. Natalia hat auch eine ADHS-Diagnose und sie hat die auch nach ihrer Mutterschaft bekommen, beziehungsweise ihre Mutterschaft, ihr Mama-Sein war so der Anstoß dazu. Und in ihrem Buch schreibt sie auch, dass das ganz vielen passiert. Und es ist eben so, dass man am Anfang, also man versucht so ein bisschen auch, es sich in seinem Leben zurechtzumachen, ne? So alles Mögliche für sich so zu organisieren, dass es gut funktioniert. Und dann kommen die Kinder und crashen dieses, ja, gut zurechtgelegte Leben. Und dann gibt es eben Frauen, die sich plötzlich fragen, warum kriegen das alle anderen so gut hin, nur ich nicht? Warum bin ich ständig überreizt? Warum bin ich ständig außerhalb meiner Balance? Was ist hier eigentlich los? War bei mir definitiv auch so. Und rückblickend würde ich auch sagen, ich habe mir davor einfach ein Leben gebaut und mir so zurechtgelegt, in dem ich sehr gut zurechtkam und in dem ich sehr gut das ausleben konnte, wie ich bin und das mir auch zugute gekommen ist und tatsächlich durch das Mama-Sein haben die Symptome auch nochmal krass zugenommen. Ja, absolut, total. Das war schon so. Zweite Frage von der Hörerin. Was machst du nun mit deiner Diagnose, abgesehen von den Medis? Hintergrund, was hätte ich denn davon, positiv wie negativ, wenn ich mich positiv diagnostizieren ließe, aber meine Einschränkung im Alltag nicht so gravierend ist, dass ich auf Medikamente zurückgreifen wollen würde? An dieser Stelle auch ein Dankeschön fürs Oversharing von einer Followerin, die eigentlich seit 45 Minuten duschen will, stattdessen 10 andere Dinge getan hat und deren Baby vermutlich genau in dem Moment aufwacht, wenn ich jetzt das Wasser anmache. Geil. Ach, das fühle ich total. Was mache ich mit der Diagnose? Das war auch eine super häufig gestellte Frage. So, ich vermute bei mir auch ADHS, aber mein Leidensdruck ist ja gar nicht so groß. Wozu würde mir denn eine Diagnose gut tun? Das haben ganz, ganz viele auch gefragt. Dasselbe habe ich mir auch gedacht, ne? Ich war auch lange Zeit der Überzeugung, ja, dann bin ich eben auch neurodivergent. Wozu muss ich denn das jetzt offiziell bestätigt haben? Warum soll ich mich jetzt irgendwo anmelden? Boah, dieser ganze Hassel für eine Diagnostik. Und das war ja auch der Grund, warum ich echt, ich würde mal schätzen, 2 Jahre gebraucht habe von dem ersten Verdacht bis final zur Diagnose. Also tatsächlich ist es wirklich auch die Frage der, ja, das ist eine ganz berechtigte und große Frage, warum möchte man die Diagnose denn für sich offiziell haben? Was hat man davon? Was würde das einem bringen? Für mich ist es tatsächlich, seitdem ich die Diagnose habe, ist es ein bisschen das Gefühl von Ankommen. Ich habe das eben immer vermutet und es ist für mich schon echt schwierig auszuhalten, keine Klarheit zu haben in ganz vielen Dingen. Ne? Ich bin unfassbar neugierig und es ist für mich sehr heilsam und sehr wohltuend, hinter ein Fragezeichen einen Punkt machen zu können, weil sonst immer wieder ein Gedankenkarussell angeht und das eben auch sehr kräftezehrend ist und sehr viel Energie raubt. Und jetzt habe ich einfach eine Erklärung. Ich habe eine Erklärung. Es ist für mich irgendwo auch so eine Legitimation meiner selbst. Das klingt so bescheuert, ne? Eigentlich sollte jeder immer legitim sein damit, wie er ist, ne? Oder jede. Und ja, unsere Gesellschaft ist halt nun mal nicht so, ne? Da wird dir oft einfach was auch so ein bisschen zum Verhängnis oder du fühlst dich schlecht, weil du das und das einfach nicht auf die Kette kriegst und das irgendwie einfach immer anstrengend ist. Und das hatte ich schon sehr stark im Alltag. Ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, anders zu sein. Und ich habe oft einfach die Antwort darin gefunden, ja, und sozusagen, ja, ich bin halt nicht gut genug oder ich schaff's halt nicht. Oder also alle Antworten, die ich für mich gefunden habe, haben mich abgewertet, so um das mal so ein bisschen zu verallgemeinern. Und da jetzt einfach so eine neutrale Antwort zu haben, die auf so eine ganz wissenschaftliche, simple Art sagt, du bist halt anders, ist was Heilsames für mich tatsächlich. Das ist so der Hauptgrund. Ein anderer Grund war tatsächlich auch, weil ich meinem Sohn damit das Gefühl nehmen kann, das einzige bunte Einhorn in unserer Familie zu sein. So, ich finde das total schön, wenn ich meinem Sohn sagen kann, und zwar wirklich eben auch offiziell bestätigt, hey, ich verstehe dich, weil ich bin genauso. Ja, mir geht's genauso wie dir. Ich kann das total nachempfinden. Und wenn er dann eben seine Medikamente nehmen soll, dann kann ich ihm auch sagen, du bist ja nicht der Einzige, ne? Der Mama tun die doch auch gut. So. Was ganz viele von euch auch gefragt haben, bezüglich der Medikamente, ob ich die jetzt regelmäßig nehme und wie das überhaupt war mit den Medikamenten. ich nehme die nicht regelmäßig und ich habe auch nicht vor, die regelmäßig zu nehmen. Das ist jetzt mal so ein Versuch, also ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich wollte mal wissen, wie fühle ich mich, wenn ich sozusagen ausreichend Dopamin in meinem System habe oder wenn ich so viel Dopamin in meinem System habe, wie es Menschen ohne ADHS von Natur aus haben. Darum geht's ja. Es geht ja dadurch, dass die Medikamente ein Ungleichgewicht ausgleichen, ne? Und einen Nachteil, den ich durch meine ADHS habe, beheben. Damit ich sozusagen einen Dopaminhaushalt habe, der der Norm entspricht. Und das wollte ich einfach auch mal fühlen und austesten. Und da bin ich auch immer noch dabei. Das ist ein langer Weg. Ich kenne das von meinem Sohn, dass man da ziemlich lange auch ausprobieren darf und kann, vielleicht auch soll, bis man was findet, das zu einem passt. Und ich bin ja inzwischen auch so vernetzt, dass ich wirklich viele erwachsene Frauen kenne, die ADHS haben und die auch Medikamente unterstützend nehmen, immer wieder mal. Es ist so lustig, wenn ich jetzt auch so daran zurückdenke. Ich kenne schon so lange so Frauen, ja, mit ADHS und ich habe früher, habe ich die kennengelernt. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich das auch haben könnte, bis ich mich eben damit beschäftigt habe, ne? Also es ist so verrückt. Und ich kenne ganz viele Frauen, die auch einfach sagen, sie nehmen das situativ. In Momenten oder in Phasen, in denen sie sich wirklich konzentrieren müssen, indem sie, also vielleicht auch Phasen, in denen sie irgendwelche Abgabefristen haben oder Termine einhalten müssen, wo es einfach denen zugutekommt, nicht so zerstreut zu sein. Und ich denke mal, dass es sich bei mir ähnlich abbilden wird, dass ich das ähnlich so handhaben werde, dass ich vielleicht mal unterstützend in Phasen, ich kann es mir zum Beispiel vorstellen, ne, so in der heißen Phase der Vorweihnachtszeit. Die ist bei uns immer sehr intensiv. Und da ist auch bei mir so diese Impulsivität. Das ist so für mich auch das Hauptkriterium, warum ich sage, das ist für mich viel wichtiger, als dass ich jetzt meine Steuererklärung problemlos hinkriege. Da ist es so nice to have. Aber bei der Impulsivität, da habe ich wirklich einen Leidensdruck. Also das ist wirklich für mich oft, wo ich denke, boah, wie kann das sein, dass ich mich nicht so im Griff habe? Wieso bin ich so verdammt impulsiv? Und wenn es vorhersehbar ist, dass ich an meine Grenzen kommen werde und dass Impulsivität für mich ja ein Problem sein könnte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich da irgendwas nehme. Und was ich nehme, das ist, ja, das steht echt noch in den Sternen, weil ich da immer noch selbst am Ausprobieren bin. Die nächste von euch schreibt: Liebe Isa, ich wollte dir zuerst sagen, dass ich deine neue Podcast-Folge einfach großartig fand. So inspirierend und berührend. Ich mag besonders, wie ehrlich und offen du über deine Erfahrungen sprichst. Das hat mir wirklich viel gegeben. Ich hatte sogar Tränen in den Augen, weil ich mich so wiedergefunden habe. Ich befinde mich gerade in dieser Vorphase, in der ich vermute, dass ich ADHS habe, aber noch keine offizielle Diagnose. In dieser Zeit passiert innerlich gerade ganz viel. Ich merke, wie sehr mich das Thema beschäftigt. Was mich momentan besonders beschäftigt, ist, wie man in dieser Zwischenphase mit seinem Umfeld, vor allem in der Partnerschaft, umgeht. Als ich meinem Mann von meinem Verdacht erzählt habe, hat er nicht ganz so reagiert, wie ich es mir erhofft hätte. Er versucht zwar liebevoll und beruhigend zu sein, sagt dann aber Dinge wie, das haben doch viele oder das bedeutet ja noch nicht, dass du ADHS hast. Ich weiß, dass er das nicht böse meint. Wahrscheinlich will er mich einfach schützen oder verhindern, dass ich mich zu sehr hineinsteigere. Trotzdem fühle ich mich dadurch manchmal etwas gebremst oder nicht ganz verstanden. Mich würde total interessieren, wie das bei dir war, bevor du deine Diagnose hattest. Hast du damals offen mit deinem Partner darüber gesprochen? Wie bist du mit dieser Unsicherheit in der Zwischenzeit umgegangen? Das verstehe ich total und ich gehe auch darauf ein in der Podcast-Folge von letzter Woche, ne, dass das ist das klassische Argument, das haben doch viele. Oder ne, nur weil das und das bei dir ist, heißt es ja noch lange nicht, dass du ADHS hast. Das ist ja genau die Thematik, warum das auch so schwierig ist, diese Diagnose wirklich zu stellen, weil die Diagnostik nicht so eindeutig, ja, boah, weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, ne? Immer so dünnes Eis. Also es ist nun mal eine Diagnose, die auf Gesprächen beruht, auf Fragebögen, auf Verhaltensbeobachtungen. Es ist jetzt nicht so, dass man dir Blut abnimmt und man sagt, ah ja, okay, ne? Du hast einen Vitamin-C-Mangel. Das ist halt leider nicht so einfach. Und genau deswegen sagen ja auch viele Leute, ne, das ist ja sowas, was jeder hat. Und ADHS besteht, es ist ein Blumenstrauß aus Symptomen, die jeder Mensch kennt, nur die Intensität und die Dauer dieser Symptome macht den Unterschied, ob jemand nun die Diagnose ADHS bekommt oder nicht. Also es muss bereits in der Kindheit so gewesen sein. Also du musst von Anfang an so gewesen sein. Und diese Symptome sind von Anfang an da. Und es ist auch nicht nur ein Bereich, ich sage jetzt mal vielleicht sozial, ne, der soziale Bereich, sondern es sind verschiedene Bereiche. Ganz viele verschiedene Bereiche, die betroffen sein müssen. Und die Fülle, die Masse dieser betroffenen Bereiche, die einfach auffällig intensiv bei dir zur Erscheinung treten, das macht dann eben die Diagnose. Und deswegen sagen auch so viele Menschen, wenn du von einer Sache erzählst, so zum Beispiel, boah, mir fällt immer alles runter, dann sagen die, ja, das passiert mir ja auch oft, ne? Oder ich bin so impulsiv, ich habe mich da einfach nicht im Griff, ja, das passiert mir auch oft, ne? Und im Grunde müsstest du mit diesen Menschen, du müsstest so einen dreistündigen Monolog halten, indem du erzählst, was dir alles ständig passiert, was dir alles auffällt, was alles an deinem Charakter, an deiner Persönlichkeit besonders ist. Und damit die dann verstehen, okay, das ist vielleicht doch nicht ganz so, ne, wie bei mir. Es ist super schwierig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade bei engen Angehörigen, wenn man das denen erzählt und die haben damit keine Berührungspunkte, dann ist es super schwierig, dass sie das nachvollziehen können. Also bei mir war es ja zum Beispiel so, bei meiner Mama habe ich ihr am Anfang auch davon erzählt, von meinem Verdacht, und sie meinte zuerst so, das kann sie sich gar nicht vorstellen, was? Ne, weil sie hat eben an unseren Sohn gedacht. Und bei meinem Sohn äußert sich das komplett anders als bei mir. Und dann habe ich ihr dieses Buch zum Lesen gegeben. Und dann hat sie plötzlich gesagt, okay, das bist du. Das bist komplett du. Und bei meinem Mann war es ähnlich. Also als ich zum ersten Mal das so geäußert habe, war er so irritiert und meinte so, hä, aber du hüpfst ja nicht die ganze Zeit irgendwie voller Adrenalin in der Gegend rum. Du bist doch eher die, die ständig erschöpft ist und einfach nur schlafen will. Und dann muss man natürlich ins Gespräch gehen und nochmal erklären und auch informieren und Material liefern, das dann auch diesen Aha-Effekt bei den Leuten erzeugen kann, so wie das eben auch bei mir selbst war. Ich habe ja am Anfang, als ich da irgendwie noch nicht so wirklich die Informationen dazu hatte, was ADHS alles sein kann, kam ich auch nicht auf die Idee, dass das die Erklärung meiner vielen Probleme im Alltag sein könnte. Genau, ich glaube, das ist wirklich viel Aufklärungsarbeit und es dauert. Es dauert, sowas zu akzeptieren. Es ist ja auch für den Partner oder für die Partnerin erstmal krass, so sich klarzumachen, ja, ich bin mit einer neurodivergenten Person zusammen. Und die hat all diese Handicaps sozusagen, ne? Wobei ich auch sagen muss, und das sagen ja auch alle, die ich so kenne, so erwachsene Menschen mit einer Neurodivergenz, ich kenne niemanden, der sagt, er wäre lieber ohne diese Neurodivergenz. Aber das ist natürlich jetzt auch privilegiert, weil es gibt natürlich auch gerade im Autismus-Spektrum Menschen, die wirklich auch stark unter ihrem Autismus leiden, vermutlich, wahrscheinlich. Aber gerade so Erwachsene mit ADHS sind auch mega dankbar für ihre ADHS. Das ist auch bei mir zum Beispiel so. Also die sind ja auch aus dem Grund so kreativ. Ich hätte wahrscheinlich niemals diesen Podcast, wenn ich kein ADHS hätte. Never ever, Leute. Ich hätte, ne, das war ja auch so eine impulsive Handlung von mir. Tja, es gibt keinen Schwangerschaftspodcast, Isa 2017. Es gibt keinen guten Schwangerschaftspodcast auf Deutsch. Ich mache den jetzt einfach selbst. Zack, boom. Und dann im Hyperfokus diesen Podcast erstellt, auf den Markt gehauen, 4 Jahre später damit selbstständig gemacht. Alle Leute haben gesagt, bist du verrückt? Das ist so unsicher, wie erfolgreich du mit dem Podcast in Zukunft sein wirst, wie sicher dein Einkommen sein wird. Es wäre mir viel zu riskant. Ja, Risiko ist bei mir eine 10 von 10. Ich liebe es. So, ich bin mutig, ich bin risikobereit, ich bin super kreativ. Wenn mich was interessiert, dann nörde ich mich da so krass rein. Das bin ich, ne? Also deswegen, mir hat auch jemand mal geschrieben, boah, ich finde das so heftig, du hast ja ein mega großes Handicap dadurch, ne? So, und das ist ja eigentlich richtig schlimm, dass du jetzt so eine Diagnose hast, wie fühlst du dich? Und ich dachte mir so, oh nee, das tut mir so leid, dass Menschen sowas denken, denn es ist für mich nicht schlimm, es ist einfach nur so schön, eine Erklärung zu haben, warum ich mich mein Leben lang anders gefühlt habe. Das ist es. Ne? Und von außen wurde mir vieles als negativ ausgelegt. Ich aus meinem Gefühl heraus hätte wahrscheinlich auch als Kind, ne, das findest du ja nicht selber irgendwie blöd, wenn du zum Beispiel die absolute mega picky Eaterin bist. Also ich und Essen als Kind, ich habe kein Gemüse gegessen, bis ich 19 war. Just saying. Nur mal so, ne? Ich könnte auch heute noch 4-mal in der Woche Pfannkuchen essen. Ich darf das nicht laut aussprechen. Ich liebe das. Aber ich esse inzwischen auch. Inzwischen esse ich wirklich ganz, ganz viel. Und ich bin auch, wie nennt man das? Experimentierfreudig, was Essen angeht. Aber genauso gut kann ich auch einfach Pfannkuchen und Pasta im Wechsel essen, wahrscheinlich für 3 Jahre, und da würde mir jetzt gar nicht groß was fehlen. So, und für mich ist das ja voll fein, ich finde das voll cool, nur andere finden das ja sehr befremdlich. Und dafür eine Erklärung zu haben, ist einfach mega, mega schön, und man fühlt sich einfach nicht mehr so falsch, ne? Weil das ist ja oft das Gefühl, was man vermittelt bekommt von Menschen. So, hä, was ist bei dir denn los? Wie kannst du so sein? Wie kannst du das so... Warum, ne? Warum ist es bei dir so krass und kannst du nicht ein bisschen oder nicht mal so, versuch's doch mal und ne? So. Und dafür kann man halt jetzt auch mal sagen, hey, sorry, geht halt nicht und das musst du auch nicht verstehen, weil das liegt wahrscheinlich an meiner ADHS. Genau, so. Ding, 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 ding. Wie gehst du aktiv im Alltag mit der Diagnose um? Sprichst du es aktiv an? Wenn dir etwas zu viel wird oder du merkst, dass du gerade an deine Grenzen kommst, oder versuchst du, das eher für dich zu behalten, ohne es direkt mit ADHS zu erklären? Haben auch ganz viele von euch gefragt. Ich glaube, da muss ich mich erstmal noch rantasten. Also ich habe jetzt gemerkt, wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen. Ich war letzte Woche für 4 Tage auf einem Yoga-Retreat. Ich will seit 2 Jahren wieder zu einem Yoga-Retreat. Und jetzt habe ich es endlich geschafft und gemacht. Und ich habe fast niemanden gekannt, der dort war. Und wir waren so eine richtig schöne Gruppe. Und wenn man sich kennenlernt, dann ist ja ganz oft die Frage, und was machst du so beruflich? Und da habe ich eben so gesagt, ja, ich mache einen Podcast. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die immer alle stellen, völlig verständlicherweise, oh, wie spannend, um was geht's in deinem Podcast? Und dann sage ich, es geht um neurodivergentes Familienleben. Naja, erkläre ich mal kurz, was ist Neurodivergenz und so weiter. Und dann ist man mitten im Thema. Und dann wollen die Leute natürlich wissen, wie komme ich auf dieses Thema, warum spreche ich über ADHS und Autismus. Und es fiel mir so krass schwer, dann auch zu sagen, ja, und ich habe auch ADHS. Also das ist so, ich merke, das geht mir noch nicht so über die Lippen und ich muss mich da irgendwie erstmal noch selbst irgendwie, ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen. Also das ist schon, es war schon so ein ziemlicher Knaller, diese Diagnose zu bekommen. Ich habe mich, obwohl ich das schon eigentlich so lange vermute, und trotzdem habe ich mich so überfahren gefühlt. Und ich war so, wie können Sie mir diese Diagnose einfach so vor den Latz knallen? Das müssen Sie doch ein bisschen vorsichtiger machen. Ich brauche mehr Zeit. Das kam jetzt zu plötzlich, das kam jetzt zu überraschend. Irgendwie ist es komisch. Ja, und es fühlt sich auch einfach noch nicht so, ja, ich habe das noch nicht so verinnerlicht. Also muss ich mal gucken. Ich denke eben, dass es, ja, auch ein Teil zur Aufklärung der Gesellschaft so beiträgt, wenn man dann auch mal als erwachsene Frau sagt, ja, es liegt an meinem ADHS. Dann guckt nämlich erstmal jeder und so, hä, was, du hast ADHS? Aber du wirkst so ruhig und du wirkst so entspannt. Das habe ich dann auch so ganz oft jetzt als Feedback bekommen. Und dann kann ich eben auch erklären. Und das ist ja auch schön, weil ich dadurch aufklären kann. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Nächste schreibt, fühle deine neue Folge sehr, habe das Gefühl, du beschreibst mich. Danke und Glückwunsch zum Manuskript von deinem Buch, schreibt auch eine. Ja, da haben auch ganz viele nachgefragt, so, boah, ich stelle es mir voll schwierig vor, mit ADHS ein Buch zu schreiben und ein ganzes Manuskript für ein Buch zu schreiben. Und ja, das ist sehr herausfordernd gewesen. Trotzdem habe ich es geliebt und freue mich schon, wenn ich euch mehr von diesem Projekt dann auch berichten kann, von dem Buch. Genau. Süß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so ein Bedürfnis bekommen, dir zu schreiben und auch einfach Danke zu sagen, dass du diese Folge gemacht hast, schreibt eine von euch. Ich weiß, dass du dich damit verletzlich machst, aber ich bin mir ganz sicher, dass du damit so viel mehr Positives bewirkst, als es negativ sein könnte. Danke. Ich habe seit 2023 selbst eine ADHS-Diagnose erhalten und obwohl ich inzwischen weiß, dass es auch andere gibt, denen es so geht wie mir, hat es mich einfach wahnsinnig geflasht bei allem, was du erzählt hast, weil es mich so unglaublich an mich erinnert hat. Ich meine wirklich alles, aber oh mein Gott, über das Ballspielen habe ich in dem Kontext noch gar nicht nachgedacht. Ich will dir also einfach Danke sagen. Ich glaube, je mehr wir alle merken, dass es doch Menschen gibt, die das in uns verstehen, was wir so lange niedergemacht haben oder versucht haben zu verbergen, desto heilender ist es für alle Betroffenen. Und desto besser verstehen uns vielleicht auch alle anderen. Deshalb bedeutet es wirklich viel, dass du das tust, schreibt eine andere von euch. Schön, so schön. Ach ja. Liebe Isa, danke für deine neue Folge. Ich konnte oft mitfühlen und lachen. Das mit den Bällen und Tischtennis kenne ich genauso. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, auf dem Spektrum zu sein. Denke mir aber auch, dass ich zu wenig Leidensdruck habe. Hab schon mal mit der psychologischen Abteilung telefoniert. Das gibt es bei uns in der Schweiz, wurde mir vom Hausarzt weitergeleitet. Und die meinte auch, wenn der Leidensdruck nicht so groß ist, braucht man nicht unbedingt eine Diagnose. Aber was ist schon groß? Danke dir auf jeden Fall fürs darüber sprechen. Ja, ist auch nochmal ein sehr schöner Gedanke, ne? Was ist schon groß? Bei mir war eben auch so die, ja, ich habe das mir am Anfang auch gedacht. Und jetzt, 2 Jahre später, war es eben so, dass ich dann doch gemerkt habe, shit, nur weil ich das alles so gewohnt bin, heißt es ja nicht, dass es nicht groß ist. Vielleicht das nochmal so als, ja, als Impuls an euch. Meine Diagnose kam als Geburtstagsgeschenk vor 2 Wochen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe 41 Jahre damit gelebt, mich anzupassen und zu funktionieren und habe mich immer gefragt, warum kann ich mich nicht dazu aufraffen? Warum kriege ich das nicht hin? Warum bin ich nur immer so erschöpft? Bei mir kam es tatsächlich erst so spät zur Diagnose, obwohl meine Tochter ihre schon seit 4 Jahren hat. Da ich vor 3 Jahren zu meinen 2 Krümeln noch überraschend und ungeplant Zwillinge bekommen habe. Oh, wow. Ja. Ich bin dann zur Furie mutiert. Mein Mann hat mich sonst immer als ausgeglichen beschrieben. Mittlerweile ist es so, dass ich mich nicht mehr regulieren kann. Alles triggert mich und verwandelt mich in eine Bombe. Nicht mal mehr das ins Bett bringen meiner Kinder ist im Moment schön für mich, weil ich mich immer so getrieben fühle. Ich verarbeite immer noch, dass ich ADHS habe. Ja, das ist ja, ey, vor 2 Wochen die Diagnose zu bekommen. Das, ich glaube fast, ne, du hast es mit 41 Jahren bekommen, ich jetzt mit 36. Ich werde das wahrscheinlich 1 Jahr lang verarbeiten müssen, so gefühlt. Und ja, auch hier wieder, ne? Also die Mutterschaft bringt oft Neurodivergenz nochmal ganz drastisch zum Vorschein. Ja. Liebe Isa, ich höre dich schon seit der Schwangerschaft meines Sohnes. Er ist 4. Erst einmal danke. Dein Podcast ist super toll und ich bin über die Jahre eine treue Hörerin geworden. Die aktuelle Folge spricht mir aus der Seele. Ich vermute stark, dass mein Sohn auch ADHS hat und ich auch. Wie du es beschreibst, trifft es auch auf mich zu. Ich musste schmunzeln und an meinen Verweis aus der 12. Klasse denken, wegen unangemessenem Benehmen gegenüber der Lehrkraft. Aber hey, sie hat's verdient. Spaß beiseite, Kindererziehung mit Neurodivergenz ist next level. Danke für deine Mühe und das Erzählen der Geschichte. Ich werde mich auch bemühen, einen Diagnostikplatz zu bekommen. Das war eben auch so ein Impuls, wo ich dachte, ich mache diese Podcast-Folge dazu, um auch mal diese andere Seite der ADHS zu beleuchten und dem mal so ein bisschen Raum zu geben, um vielleicht auch anderen, die das betrifft, den Impuls zu geben, da vielleicht doch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ja, also voll schön. Ich habe von einigen von euch die Nachricht bekommen, dass sie jetzt, dass sozusagen meine Podcast-Folge der letzte Anstoß war, um mal selbst sich um eine Diagnose zu kümmern, entweder bei sich selbst oder bei den eigenen Kindern. Sehr schön. Hey, liebe Isa, ich habe gestern deine Folge gehört und ich bin wieder völlig begeistert von deiner Ehrlichkeit und deinem Mut. Ich hoffe, dass es dir mit dem Medikament besser geht, aber auch, dass deine Genialität darunter nicht leidet. Alles Gute dir. Ja, übrigens, dazu habe ich mal gelesen, dass Frauen, die im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose bekommen, ganz, ganz häufig auch eine Hochbegabung haben und dass sich das doppelt und dass auch aus dem Grund die ADHS nicht so früh auffällt, weil sie sich sozusagen mit einer Hochbegabung koppelt und die Frauen als Kinder oder als Mädchen deshalb nicht so auffällig sind. Ist auch mal was, wo man drüber nachdenken kann. Ich folge dir schon sehr lange und ich weiß, dass wir uns nicht wirklich kennen. Durch dieses parasoziale Konstrukt, die von meiner Seite durch wöchentliches Podcast-Hören seit Jahren und Instagram entsteht, kann ich dennoch irgendwie spüren, wie viel neue Perspektiven und innere Ruhe dir die Diagnose gegeben haben muss. Gerade auch mit Blick auf Ereignisse in der Vergangenheit und innerer Frustration über dich selbst. Und jetzt zu wissen, was Sache ist, hat mich gestern so, so sehr für dich gefreut. Genauso wie ich mich für eine gute Freundin gefreut hätte. Ach, ist das süß. Ich kann es übrigens total nachvollziehen, dass man so eine Beziehung aufbaut, ne, zu einem guten Podcast, den man irgendwie über die Jahre hört. Das kenne ich auch von mir selbst. Und tatsächlich kenne ich auch viele von euch, die mir regelmäßig irgendwie schreiben oder sich regelmäßig bei dem virtuellen Kaffeeklatsch melden. Ich kenne euch inzwischen auch schon und ich merke mir auch eure Nachrichten und habe dann auch schon so ein Gespür für euch. Also es ist nicht ganz so einseitig, vielleicht, wie ihr denkt. Genau, sie schreibt weiter. Meine Frage an dich ist, was für dich der größte Mehrwert nach der Diagnose ist. Ich habe Angst vor dem Aufwand und vor Zurückweisung, aber würde mir absolute Selbstakzeptanz erhoffen. Genau, da hast du es ja eigentlich schon beantwortet. Selbstakzeptanz, das ist so der größte Mehrwert tatsächlich. Dass man sich selbst besser versteht, dass man mehr zu sich selbst kommt. Und ja, es ist ein riesen Mehraufwand. Also es ist so mega anstrengend, sich um einen Diagnoseplatz zu kümmern. Es ist ein heftiger Struggle. Und trotzdem würde ich sagen, dass es sich lohnt. Ich wollte mich fürs Oversharing bedanken, sagt eine von euch. Wenn du nicht wärst und genauso wie du bist, wäre dein Podcast bestimmt nicht so wahnsinnig toll, wie er ist. Und eine andere schreibt, wow, was für eine Folge, ich habe so geweint. Du hast von mir gesprochen, oder? Och, Leute. Mensch. Es ist so schön, dass es euch, dass es euch alles so berührt hat oder die sich jetzt gemeldet haben. Dann gucke ich mal noch, was im Fragesticker war. Wie gehen deine Eltern mit der Diagnose um? Also, mit meiner Mama habe ich da schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Für die war das auch wirklich so, ich glaube, die konnte auch ganz viel aus meiner Kindheit heilen für sich und hat dann auch so gesagt, oh Mensch, ich habe mir so viel anhören müssen von anderen Leuten, ne, über dich, wie du bist und wie schlecht ich dich erziehe und warum ich das nicht hinkriege und warum ich das nicht schaffe. Und ich habe mich so oft wie die schlechteste Mama auf Erden gefühlt. Und jetzt habe ich endlich auch eine Erklärung für mich als Mama. Ne? So war das bei meiner Mama. Also sie hat eben jetzt auch schon längere Zeit, also auch über einem Jahr, seit über einem Jahr ist sie auch der Überzeugung, dass ich ADHS habe. Und ich finde das so spannend, weil das stößt ja wirklich viel an. Meine Mama hat dann auch zu mir gesagt, also Isa, das hat sie vor der Diagnose gesagt, hat sie gemeint, wenn du die hast, dann habe ich das safe auch. Und das finde ich auch so schön. Das ist auch nochmal so in die Richtung, ja, wozu die Diagnostik machen, was bringt es mir? Ich habe das Gefühl, ich kann da auch ganz viel transgenerativ heilen, denn das ist ja erblich bedingt. Und ich glaube auch, dass meine Mama dadurch nochmal vieles aus einer anderen Perspektive sieht. Nicht nur in Bezug auf sich als Mama, dass sie jetzt eine Erklärung hat, warum ich als Kind so unfassbar schwierig war, sondern auch auf sich selbst, warum sie vielleicht auch so speziell ist oder so, ne, bei ihren eigenen Themen und bei anderen Verwandten. Man fängt einfach plötzlich an, darüber nachzudenken. Also ich finde, es ist wirklich ein Türöffner. Es öffnet eine Tür in ganz andere Dimensionen, so, wenn man das dann mal für sich anstößt und mal angeht. Ach so, und ich habe ja nicht nur eine Mama, ich habe auch einen Papa. Mein Vater war zuerst so, im ersten Moment hat er schallend gelacht. So, ich glaube, mein Papa lacht immer so Emotionen weg, ne? Kennt, das mache ich aber auch oft, wenn du im Kino sitzt und eigentlich ist es mega heftig, gerade eine mega heftige Szene, fange ich immer an zu lachen. So, hat dann total gelacht und da hat er so ein paar Standardsprüche gebracht. Ja, hat ja gerade auch jeder eine ADHS-Diagnose, oder? Reißt du dich ja da jetzt ein und so? Dann habe ich ihm ein bisschen erklärt und dann wurde er so, oh, echt? Okay. Aha, okay, ach, das gehört da auch dazu, okay. Also, ja, ich denke, das war auch wieder Aufklärung. Und auch bei ihm habe ich dann gemerkt, dass er so gesagt hat, also das würde dich erklären, hat er so gemeint. Genau, also ich glaube auch bei den Eltern braucht es so ein bisschen, bis es ankommt und bis sie verstehen, was das eigentlich alles bedeutet. Ich glaube, dass die da auch ganz viel dann so für sich selbst heilen können aus der Zeit, als ich noch kleiner war und sie vielleicht auch mit mir regelmäßig an ihre Grenzen gekommen sind. Ja. Wie hast du die Diagnostikstelle gefunden? Schreibt eine andere, hast du sie selbst bezahlt? Es ist super schwierig. Ich war ja zuerst bei meiner Hausärztin und die hat mir tatsächlich jemanden empfohlen. Also ich war bei einer psychiatrischen Praxis. Und ein Teil hat die Krankenkasse übernommen und einen anderen Teil musste ich selber zahlen, weil, ich weiß nicht, ob das bei allen Krankenkassen gleich ist, aber Diagnosen für Neurodivergenz, also sprich ADHS und Autismus, bei Erwachsenen zahlt die Krankenkasse nicht. Nice, oder? Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Genau, aber ich habe auch davor super viel gegoogelt. Also ich habe ganz genau, meine Hausärztin meinte, ich soll erstmal gucken, ob ich eine Diagnostikstelle finde. Und wenn nicht, soll ich mich nochmal melden. Dann fragt sie nochmal ihre Kollegin, die da neulich gesagt hat, sie hat da was sie empfehlen kann. So war das. Und da habe ich erstmal eine Woche lang selber gesucht und mit allen möglichen Stellen gesprochen und auf Anrufbeantworter gesprochen. Und ach, ich habe so viel telefoniert und Mails geschrieben und recherchiert. Es hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Und irgendwann habe ich dann meine Hausärztin wieder angerufen und gemeint, ich wäre dankbar für einen Tipp. Und dann hat sie da wirklich einen richtig guten Tipp gehabt. So, oh Gott, Leute, ich sehe gerade, ihr habt noch, es gibt noch wahnsinnig viel mehr Fragen. Ich muss jetzt aufhören, denn ich muss jetzt gleich die Kinder abholen aus Hort und Kindergarten. Ich hoffe, dass diese Folge schon einige Fragezeichen in Punkte für euch umgewandelt hat und ihr noch mal ein bisschen mehr jetzt verstehen konntet und für euch beantworten konntet. Und weil einige von euch traurig waren, weil sie die Recap-Folge sich erhofft haben für diesen Sonntag, die kommt natürlich nächsten Sonntag. Die lassen wir nicht aus. Ich weiß doch, wie sehr ihr alle die Recap-Folgen mögt. Also, das erwartet euch dann nächsten Sonntag hier im Hi Baby Podcast. Ich hoffe, ihr habt alle ganz viel Spaß mit meinem Halloween-Special gehabt. Ich habe es sehr geliebt, das zu erstellen. Ich habe mir auch kurz gedacht, war das too much? Mit meinen ganzen Post-Production-Sound-Effekten und so. Aber ja, naja, es gibt wahrscheinlich nur eine Halloween-Special-Folge. Oder wir machen es zu einem jährlichen Ding. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die unbedingt an. Ich finde, die ist richtig gut geworden. Lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.